Willkommen zu 173, dem Literaturpodcast mit Christoph Keller,
mit Marion Regenscheid
und mit Lucia Haug.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 46. Wir sprechen heute mal wieder nicht nur über einen Text, sondern über ein ganzes Textgenre eigentlich. Allerdings ist es kein Genre, das sich sehr großer Verbreitung erfreut, wie wir erfahren haben. Und das wollen wir heute zumindest teilweise verändern. Wir sprechen über, ja, worüber sprechen wir denn?
Wir sprechen heute über das Genre der Poetikvorlesungen. Und wenn ihr zu Hause jetzt denkt, hä, das habe ich ja noch gar nie gehört, keine Sorge, da seid ihr nicht die Einzigen.
Ja, ich habe mal in meiner Bibliothek nachgeschaut, wie es denn so steht mit Poetikvorlesungen. Und ich bin immerhin auf ein paar Bücher gekommen, die allerdings, muss ich sagen, auch ein bisschen vergilbt sind. Mein Lieblingsbuch, das schicke ich gleich voraus, habe ich nicht mehr gefunden. Das ist nämlich von Adolf Muschk, Literatur als Therapie mit einem Fragezeichen. Das Buch habe ich nicht mehr gefunden, aber ich habe gefunden von Christa Wolf, Voraussetzungen einer Erzählung. Cassandra von Mario Vargas Llosa, Die Wirklichkeit des Schriftstellers in der Edition Suhrkamp, von Uwe Jonsson, Begleitumstände Frankfurter Vorlesungen und von Ingeborg Bachmann auch Frankfurter Vorlesungen hier in einer Ausgabe aus dem Jahr 1980. Also ich bin tief gewissermaßen in die Archivalien meiner Bibliothek gestiegen, um solche Poetikvorlesungen zu finden. Aber du, Lucien, hast eine ganze Beige an Büchern mitgebracht.
Ja, ich habe einen kleinen Fetisch für Poetikvorlesungen entwickelt in den letzten Jahren. Das heißt aber noch lange nicht, dass man sie gelesen hat. Das Beste, finde ich, habe ich natürlich ausgeliehen, wie immer. Die besten Bücher hat man ja immer ausgeliehen. Das ist Der Leser, das Erzählen von Peter Bixel, aber dazu vielleicht später noch. Marion?
Also ich habe nur diese eine mitgebracht, die ich eben gelesen habe auf heute. Und ich habe ja vorhin gesagt, wer das noch nie gelesen hat, ist nicht die einzige Person. Ich gehöre zu, wenn ich mich mit euch hier vergleiche, mit euren vielen Poetikvorlesungen, die ihr mitgebracht habt, wohl eher zur Ausnahme im Tisch, beziehungsweise ich kenne wirklich noch nicht so viele Personen, die sich in diese Genre vertiefen oder gar einen Fetisch dafür entwickeln.
Aber du kannst uns erzählen und erklären, was denn eine Poetikvorlesung ist.
Poetikvorlesungen werden tatsächlich an Universitäten abgehalten, manchmal verbunden mit einer Dozentur, manchmal aber auch einfach aufgrund von einer Einladung an verschiedene Autorinnen, indem sie eingeladen werden, über ihr Verständnis vom eigenen Schreiben zu sprechen oder eben über Poetik.
Und das, so das zumindest, muss ja gesagt werden, Poesie und Poetik sind nicht das Gleiche. Poetik ist, streng betrachtet, die Lehre der Dichtkunst, genauso wie Ästhetik die Lehre vom Schönen ist. Der Begriff wird aber nicht nur im Kontext der analysierenden Literaturtheorie benutzt, oder?
Genau. Einerseits meint Poetik die Entwicklung von Kriterien für die Poetizität von Texten, also die Beantwortung der Frage, warum wir welche Texte überhaupt mögen. Andererseits wird das Wort Poetik, und das ist heute eben für uns auch sehr wichtig, gleichbedeutend mit der Technik, der Praxis, der Wirkung oder sogar der Programmatik von Autorinnen benutzt.
Ja, und in Poetikvorlesungen, da sprechen Autorinnen dann eben über ihre Technik, ihre Praxis, die Wirkung von Texten und deren Programmatik. Also eigentlich eine Unterrichtssituation, könnte man zusammenfassend sagen. Tun sie das denn subjektiv, diese Autorinnen, fragt man sich, also lediglich in Bezug auf ihre eigenen Texte?
Naja, das ist jetzt mal eine gute Einstiegsfrage. Ihr merkt ja vielleicht bereits, dass wir es hier mit einer sehr freien Form von Texten zu tun haben. Also Poetikvorlesungen, die sind eben ein Hin und Her, die oszillieren gewissermaßen zwischen Essay, literaturwissenschaftlicher Abhandlung und autofiktionaler Prosa. Schriftstellerinnen und Schriftsteller sprechen dann eben in Poetikvorlesungen auch ganz viel über sich selber, über den eigenen Schaffensprozess. Und genauso individuell wird eben dann auch die Frage der Subjektivität abgehandelt. Also wer ist das Schreibende? Ich denn eigentlich?
Und aus dem Grund haben wir eben heute nicht alle drei eine Poetikvorlesung gelesen und mitgebracht, sondern wir nähern uns dieser Thematik aus drei Perspektiven. Ich habe mitgebracht von Nawa Ebrahimi, Wer ich geworden wäre, wenn alles anders gekommen wäre. Sie ist gerade vor kurzem im Droschen Verlag erschienen und Nawa Ebrahimi hat diese Vorlesung in Graz gehalten.
Ich habe die Zürcher Poetikvorlesungen von Peter Stamm mitgebracht unter dem Titel Eine Fantasie der Zeit. Sie sind erschienen in diesem Jahr im S. Fischer Verlag. Sie sind also auch druckfrisch und ja, wir sprechen ja nachher darüber.
Und ich habe die Hamburger Poetikvorlesung von Julia Riedler dabei, einer Schauspielerin. Die Vorlesung ist abrufbar auf www.nachtkritik.de in Schriftform und auf YouTube und auf Soundcloud in allen möglichen Formen. Und auf dem Tisch liegen auch die Poetikvorlesungen, die wir in unseren Bibliotheken gefunden haben, die vielleicht dann auch noch eine Rolle spielen können oder das Konglomerat dieses ganzen Wissens oder möchte gern Wissens. Es wird uns also nicht langweilig werden. Aber
als kleiner Einschub, bei Lucien sind das rund 20 Bücher auf unserem Tisch.
Ja, ich würde vorschlagen, hören wir erstmal in alle drei rein.
Peter Stamm, Eine Fantasie der Zeit, die Poetikvorlesungen in Zürich. 1. Eine Welt entsteht unter meinen Schritten. Am 28. August 2020 schrieb mir der Filmemacher Georg Isenmann, er würde gerne zusammen mit dem Drehbuchautor Arne Kohlweier einen Dokumentarfilm darüber drehen, wie ich ein Buch schreibe. Ein Porträt, schrieb er, das dich bei der Entwicklung eines neuen Romans zeigt, dich auf den Recherchereisen begleitet. Ein Dokumentarfilm, der weniger ein biografisches Porträt ist, sondern mehr über deine Arbeitsweise erzählt. Georg Isenmann kannte ich seit 2008, als er mich wegen eines Kurzfilmprojektes kontaktierte. Dieser halbstündige Film nach meiner Erzählung Blitzeis kam 2011 heraus, eine sehr schöne, stille Arbeit, die ganz nah an der Vorlage blieb und doch mehr war als eine Nacherzählung der Geschichte. Danach riss unser Kontakt nicht ab. Georg wollte meinen Roman an einem Tag wie diesen verfilmen, ein Projekt, das uns beide, aber vor allem ihn ein paar Jahre lang beschäftigte. Leider scheiterte es schließlich, wie so viele Filmprojekte, an der Finanzierung.
Ich beginne auch beim ersten Teil von Nawa Ebrahimi und lese von vorne. Die Kunst des Schreibens beginnt für mich mit Schreiben, lange bevor sie Kunst wird. Sie beginnt für mich mit der Frage, weshalb schreibe ich? Warum sitze ich an meinem Schreibtisch und formuliere Sätze, wenn ich stattdessen auf einer Blumenwiese herumhüpfen, Puttercremetorte essen oder auf der Couch liegen und mir lustige YouTube-Videos anschauen könnte? Weil so fing das Schreiben an, in der Freizeit. Es war ja noch lange kein Beruf, mit dem ich Geld verdienen musste, ja durfte. Papier ist geduldig, heißt es. Man kann immer schreiben und wenn man es nicht heute tut, dann morgen oder übermorgen oder übernächste Woche und am Ende wird man vielleicht nie geschrieben haben. Papier ist unendlich geduldig, aber ungeduldig war das, was aus mir heraus und hinauf aufs Papier wollte. Wieso? Woher dieser Drang?
Ich kann so schnell. Hallo.
Über das Umarmen der eigenen Mittelmäßigkeit. Permission to suck. Und da ist sie wieder, eure Erwartung. Eure Erwartung, die meine Bühne ist. Die Kraft der Erwartung ist wie der mächtigste aller Scheinwerfer. Sie ist der Scheinwerfer, der vom Publikum gefahren wird. Dem Publikum, das in eine Situation des Begehrens gebracht wurde, sich gebracht hat, sich spätestens jetzt bringt. Ja, schauen wir mal, was das heute wird. Was wird denn da rauskommen, wenn eine Schauspielerin die Poetikvorlesung hält? Ich mag sie eigentlich gern, aber in dem letzten Stück war sie wirklich schrecklich. Warum sagt die denn immer noch nichts? Fragezeichen und Ausrufezeichen vereinigen sich als sogenanntes Interrobang um aus dem Nachdruck der inneren Frage eine Erwartung zu machen, die noch unerfüllt, unbefriedigt eine Situation von Begehren schafft. Ihr wollt was und ich geb's euch. Oder auch nicht. Vielleicht ein bisschen, ich reiz es aus, versuche ich aber nicht zu verlieren. Hallo? Aber ich verrate es noch nicht, das Geheimnis.
Genau, das also drei Ausschnitte aus den drei Poetikvorlesungen, die wir heute besprechen. Aber zuerst vielleicht die Frage, mit wem haben wir es denn zu tun hier? Wer ist Peter Stamm?
Ja, Peter Stamm, das kann man wohl so sagen, ohne zu lügen. Peter Stamm ist einer der erfolgreichsten Schweizer Schriftsteller. Und obwohl er vielleicht ein publizistischer Spätzünder war, oder vielleicht gerade deshalb. Seinen ersten Roman veröffentlichte er erst mit 35 und seither sind unzählige Romane, Hörspiele und zu Beginn seiner Karriere auch Theaterstücke dazugekommen und ebenso viele Preise. Ja, Peter Stamm schreibt seine Poetikvorlesungen im relativ fortgeschrittenen Alter, also auch nach einem beachtlichen Werk in Erfolg und Umfang, und er blickt in dem Sinne eben auch automatisch zurück auf lange und gestandene Erfahrung. Nicht nur darauf eben, was ihn zum Schreiben bringt oder wie er schreibt, sondern ob er das will oder nicht, auch darauf, was kommerziell ein erfolgreiches Schreiben ist. Und das spiegelt er auch immer wieder in den Texten, über die wir gleich sprechen werden. Aber Julia Riedler, die wir ja jetzt gerade gehört haben, mit ihrem relativ disparaten Einstieg, wer ist sie denn?
Ja, Julia Riedler stammt aus Österreich und hat in Hamburg Schauspiel studiert. Danach war sie im Deutschen Schauspielhaus in Hamburg als Ensemblemitglied engagiert und ab der Spielzeit 13/14 am Schauspiel Köln. In dieser Zeit war sie als beste Schauspielerin in der Theaterzeitschrift Theater Heute nominiert. Und nach einigen Jahren an den Münchner Kammerspielen ist Julia Riedler seit 2020 freischaffend, und zwar im Theater wie auch in Film und in Fernsehen und in Hörspielen. Sie blickt also aus der Warte einer Schauspielerin auf dieses Wort Poetik. Und das ist auch für die Hamburger Poetikvorlesungen Neuland gewesen. Und Riedler nutzt diese Gelegenheit auch, um eigentlich über das Spiel, über die Arbeit als Schauspielerin zu sprechen und eben über das große Thema der Erwartung und der Erfüllung von Erwartung. Und inwiefern das etwas mit Literatur zu tun hat, da können wir dann später noch drüber sprechen.
Und Nawa Ebrahimi, sie ist im Iran geboren. Sie hat VWL studiert und arbeitete lange als Journalistin und Redakteurin bei der Financial Times. Auch sie ist nicht unähnlich wie Peter Stamm eigentlich eine, sage ich, literarische Spätzünderin. Ihr erstes Buch kam erst 2017 mit 39 heraus. Und mit erst meine ich also überhaupt keine negative Wertung, sondern ich finde es einfach immer interessant. Und das ist auch Teil dieser Poetikvorlesung, wenn sich jemand darüber Gedanken macht, an welchem Zeitpunkt das man eigentlich veröffentlichen darf und sich Schriftstellerin nennen darf. Nawa Ebrahimi war zuerst eben Journalistin und Redakteurin und hat sich nicht mit Fiktion auseinandergesetzt, zumindest nicht öffentlich. Wie gesagt, erschien dann aber 2017 ihr erster Roman mit dem Titel 16 Wörter. Der wurde mehrfach ausgezeichnet und nach der Veröffentlichung des zweiten Romans gewann sie 2021 den Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb mit dem Text Der Cousin. Und in diesem Jahr, 2024, erschienen ihre Grazer Poetikvorlesungen. Und damit wagt sie eigentlich mitten in ihrer Karriere oder vielleicht sogar noch am Anfang von ihrer Karriere einen Blick auf ihr eigenes Schaffen und Schreiben. Und auch das Lesen, das ist auch Thema in diesem Buch. Es geht um Fragen der Herkunft, der Identität und der Imagination. Und so heißt es eben auch im Untertitel von ihrem Buch. Und das löst sie natürlich auch ein, sonst würde es hier nicht stehen.
Ja, und das führt uns zur obligaten Frage des Anfangs. Wie ist es euch denn beim Lesen so einer Poetikvorlesung ergangen?
Bei Nawa Ebrahimi, wer ich geworden wäre, wenn alles ganz anders gekommen wäre, Herkunft, Identität, Imagination, ich habe es vorhin schon erwähnt, das ist der Titel dieses kleinen Büchlein, das ich auch in ungefähr 2,5, 3 Stunden gelesen hat. Ich glaube, hier stimmt erzählte Zeit und der Erzählzeit richtig gut übereinander. In diesem Buch geht es in drei Teile aufgeteilt, eben um die Grundfrage, die ich auch schon vorgelesen habe, woher kommt dieser Drang, schreiben zu wollen und eben gelesen zu werden? Im ersten Teil geht es darum, dass sie auf wie so eine, in einer inneren Tiefgarage Ebene und Ebene abwärts geht und versucht nachzuvollziehen, warum sie schreibt. Im zweiten Teil geht es um den Mut, den sie braucht, ich schreiben zu können, also die Ich-Perspektive zu wählen. Und dann in dem Zusammenhang auch um Autofiktion. Und im dritten Teil wurde ihre Rede zur Wiedereröffnung des Burgtheaters in Wien 2021 abgedruckt. Als sie diese Rede schrieb, hatte sie das erste Mal eine Schreibblockade. Sie beschreibt das im ersten Teil. Und deshalb finde ich ganz interessant, dass sie das quasi in der Rede selber auch thematisiert. Und die Rede ist aus dem Grund hier mit abgedruckt, weil auch in dieser Rede ist das Schreiben und etwas sagen können wollen Thema. Ich habe das Buch gerne gelesen. Ich habe gerne gelesen, was sie geschrieben hatte über die Schwierigkeit, Referenzen und andere AutorInnen quasi zur Hilfe zu holen in ihrem Schreiben, was sie immer wieder auch das Gefühl hat, als iranisch-deutsche Autorin irgendwo in diesem Dazwischen zu stecken, eigentlich nicht die Kultur der Iranerinnen oder der iranischen Schreibkultur mitbekommen zu haben, aber so richtig die deutsche Tradition auch nicht vermittelt bekommen hat und in diesem Dazwischenschwingen irgendwie immer wieder versucht, Halt zu finden, eben auch bei anderen Schreibenden. Das fand ich total interessant.
Und schafft sie das? Also findet sie diesen Halt?
Sie schreibt vor allem, dass es ihr schwerfällt, diese zu benennen. Sie hat natürlich Vorbilder und findet den eigentlichen Halt vor allem bei Sadie Smith, die eben auch Vater und Mutter verschiedener Herkunft hat und immer wieder in einem Dazwischen landet, so wie Nawa Ibrahimi. Beide Eltern stammen aus dem Iran, aber sie ist in Deutschland aufgewachsen, zwischen verschiedenen Welten changiert.
Also geht es im Wesentlichen auch darum, wie wird eine Autorin zur Autorin, die eben aus einer mehrstimmigen Vergangenheit und aus einer mehrstimmigen Biografie heraus erzählt.
Also das ist auf jeden Fall Teil davon im Buch, aber das ist einfach etwas, was ich spannend fand. Es geht nicht schwerpunktmäßig darum, ich würde sagen, schwerpunktmäßig geht es um das Dasein als Autorin, die eine Ich-Perspektive wählt und die Auseinandersetzung mit Autofiktion, aber das andere ist eben auch Teil.
Also ihr Schreiben ist eigentlich ein autofiktionales, sagt sie selber.
Oder? Also vor allem das erste Buch ist ein autofiktionales Buch und im zweiten Buch wollte sie dann beweisen, dass sie nicht autobiografisch schreibt und sie gesteht aber ein in diesen Poetikvorlesungen, dass sie zwar drei männliche Figuren gewählt hat und dass sie auch denen aus verschiedenen Perspektiven nachgeht, aber dass sie, wenn sie ganz, ganz ehrlich ist, auch hier natürlich autobiografische Bezüge eingewebt hat.
Ja, ich glaube, das ist genau die Frage, die sich Peter Stamm eben auch stellt in seinen Zürcher Poetikvorlesungen, nämlich wo befindet sich und wo realisiert sich eben der Autor auch in den Texten, selbst dann, wenn er fiktional schreibt. In diesem Buch, beziehungsweise in diesen Vorlesungen, geht es nun aber doch auch expliziter als in anderen Büchern von Peter Stamm um ein alter Ego. Das alter Ego in seinem Buch, über das er hier erzählt, heißt Richard Wechsler und er ist die Hauptfigur in diesem Roman In einer dunkelblauen Stunde. Peter Stamm erzählt in seinen Poetikvorlesungen im Wesentlichen darüber, wie er diese Person Richard Wechsler, eine Art alter Ego, der eben auch gefilmt wird, wie er selber gefilmt wird als Autor, der eben dann auch sich ein Stück weit verweigert gegenüber diesem Filmen, wie er diese Person erschaffen hat, wie er sie auch eingebettet hat in die eigene Biografie, wie er sie ausstattet mit eigenen Texten und was ihn dann dazu geführt hat, diese Person in der Mitte des Romans dann sterben zu lassen. Ja, interessant zu lesen in diesem Buch ist, wie baut Peter Stamm hier seinen Roman auf, also eben in einer dunkelblauen Stunde. Wo bedient er sich? Er bedient sich eigentlich überall, in seiner eigenen Biografie, in fremden Texten. Er erfindet Personen, die dann auf seine eigenen Texte zurückgreifen und er vermischt hier Zeitebenen, er vermischt hier Quellen, er vermischt hier Zitate und deshalb auch der Untertitel Eine Fantasie der Zeit. Es war sein Anliegen eben mit In einer dunkelblauen Stunde einen Roman zu schaffen, der eben nicht auf einer Zeitachse angelegt ist, sondern mit Vor- und Rückblenden arbeitet.
Und geht Peter Stamm dann auf dieses Thema der Autofiktion auch so sehr ein, wie das irgendwie Nawal Brahimi macht? Oder tut er quasi einfach, ohne das explizit zu benennen?
Also es gibt zwei Ebenen, auf denen eben Peter Stamm dieses Autofiktionale abhandelt. Das eine ist, das habe ich schon erläutert, dass er eben eine Figur erfindet, die gewissermaßen sein alter Ego ist. Und auf der anderen Seite zeigt er uns dann auch in diesen Poetikvorlesungen, dass letztlich alles Schreiben sich auf die schreibende Person zurückführen lässt und dass eigentlich er als Autor in jeder Zeile, die geschrieben wird, natürlich in irgendeiner Weise immanent vorhanden ist. Und er sagt das auch in seinem letzten Kapitel, sagt er das ganz explizit, Schreiben ist für Peter Stamm nicht ein Machen, sondern es ist ein Finden. Themen finden, Sätze finden, Geschichten finden, sie nicht irgendwie intellektuell konstruieren außerhalb von sich, sondern es sind Dinge, die ihm zufallen, die er in sich selber findet, die er entdeckt. Und insofern ist die ewige, immer große Instanz, wo auch immer, was auch immer geschrieben wird, hier tatsächlich immer der Autor Peter Stamm.
Nawal Brahimi sagt das übrigens ganz ähnlich, nur weil du das gerade sagst. Sie sagt nicht unbedingt, dass sie die Sachen findet, aber sie sagt, dass sie lose Fäden ihres Lebens zusammenknüpfen möchte und sie erst dann interessant sind, wenn sie quasi im Nachhinein neue Zusammenhänge schafft.
Also eigentlich sind sie sich gar nicht so uneinig, die beiden. Einfach nur die Frage nach, macht dieser Begriff überhaupt Sinn, Autofiktionalität, oder? Also
ist nicht darüber haben wir ja auch schon gesprochen, ja genau. Ja, genau.
Ja.
Ja. Ich glaube eben, das Zusammenbringen von Fäden, oder das ist bei Peter Stamm eben auch ganz deutlich, dass er hier natürlich auch in einem fortgeschrittenen Alter jetzt sich wirklich aus den eigenen Geschichtenfundus, aus alten Texten, aus Erlebnissen, aus Erinnerungen, aus Spaziergängen, aus Beobachtungen einfach frei bedienen kann und das alles zusammenflechten kann zu einem Roman. Und vielleicht kann man sagen, je älter ein Autor wird oder eine Autorin, umso reicher ist eben dieses Angebot an Fäden, wie das jetzt Nawal Brahimi formulieren würde, die eben da zusammengeflochten werden.
Und am Anfang, ja, es ist lustig, weil es hat ganz viele Parallelen. Also was ihr jetzt beide gesagt habt, hat ganz viele Parallelen zu dem, was ich gelesen habe. Und es geht tatsächlich an einer Stelle in diesem Text, der nicht so lang ist, also es lohnt sich auch zu lesen, wenn ihr Zeit habt zu Hause. In einer Stelle geht es tatsächlich um das Verständnis Julia Riedlers für Schauspiel. Und das habe drei Ebenen, sagt sie. Es habe die Privatperson, also Julia. Dann die Spielerin, die sie die Riedler nennt, so wie man ja in Deutschland unsäglicherweise Schauspielerin immer so mit ihren Nachnamen anspricht, und die Figur, wie die auch immer dann heißt. Also eigentlich so ein Triumvirat von Personen, die in diesem Spannungsfeld entsteht, das, was auf der Bühne passiert. Also es gibt irgendwie sie als Privatperson, da gibt es sie in ihrer Profession als Schauspielerin, das ist nicht dieselbe Person, und da gibt es diese Figur. Und sie sagt selber auch, dass sie in dem Sinne auch als Schauspielerin immer der Privatperson ausgeliefert ist und ihr Spiel immer in Relation zu ihr selbst steht und nichts anderes zur Verfügung hat, als am Ende immer aus sich selbst zu schöpfen, weil sie nichts anderes hat als sich selbst. Dazu muss man vielleicht auch noch sagen, dass die Figur natürlich beim Spielen auf der Bühne aus der Feder einer anderen Person ist, ganz oft. Es gibt ja schon auch Schauspielerinnen, die ihre eigenen Texte schreiben, aber da entsteht natürlich ein, sagen wir mal, produktives Spannungsfeld, eine Reibung zwischen etwas, was nicht von einem selbst ist, und wie man das in Verbindung bringt mit sich selbst, in Verbindung mit dem eigenen Leben. Das ist natürlich etwas, was grundsätzlich diese Perspektive unterscheidet von den Perspektiven, von denen ihr gesprochen habt. Und ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, es ist ganz wichtig für Schauspielerinnen und Schauspieler, auch sich gegen den Text zu stellen oder den Text als Reibungsfläche zu nehmen und sich da irgendwie einzuarbeiten, das ist ein schmerzhafter, oft auch ein sehr Widerstand produzierender Prozess. Also man ist eigentlich immer zu dritt, so beschreibt sie das. Und gleichzeitig gibt es da kein, in dem Sinne, Ziel, wo man ankommen kann als Schauspielerin, sondern es ist eigentlich immer ein Werden. Also sie beschreibt eigentlich das Spiel nicht als ein Sein. Also wenn sie auf der Bühne traurig sein soll oder will, dann ist sie nicht traurig, sondern sie wird traurig. Und so ist sie eigentlich ständig in diesem Moment gefangen. Und das hat mich jetzt gerade vorher einfach an diese Perspektive von Peter Stamm erinnert. Also dass der Moment, in dem etwas geschieht, Peter Stamm lebt und baut sein Leben dann automatisch in den Text ein, eigentlich auf der Bühne genau gleich ist. Also Julia Riedler steht auf der Bühne und baut das, wie es ihr geht und wie sie gerade ist, automatisch ein ins Spiel und nennt das dann eben die Permission to Suck. Also sie nennt ihre eigene Befreiung als Schauspielerin der Moment, wo sie nicht immer gedacht hat, sie muss brillant sein. Also sie muss nicht jedes Mal Oscar-fähig spielen, sondern sie hat sich befreit in dem Moment, wo sie gesagt hat, jetzt kann ich das einfach auch nur mittelmäßig machen. So.
Ich bin jetzt gerade so drauf, dass es eben gerade mittelmäßig rauskommt.
Genau. Ja. Ah, und deshalb der Untertitel mit dem Umarmen der eigenen Mittelmäßigkeit.
Genau, also eigentlich auch ein Loslassen von, also ein Kontrollverlust eigentlich, oder? Und wenn man den Text liest, passiert was ganz anderes, als wenn man den Text hört. Und das ist typisch, finde ich, für alles, was mit Theater zu tun hat, oder? Also das Theater lebt von diesem Getragenwerden. Also wenn da eine Menge ist, die über die Dinge lacht, die du tust, dann wirst du automatisch getragen. Dann hat das, was du tust, einen ganz anderen Wert, eine andere Wertigkeit, als wenn die da einfach, wenn der Raum leer ist oder wenn da irgendwie geschwiegen wird. Und das habe ich mich gefragt, inwiefern lässt sich das übertragen auf die Literatur?
Aber das ist interessant, was du gesagt hast. Das ist ganz kurz angesprochen, Widerständigkeit gegenüber dem Text. Also im Performen des eben nicht eigenen Textes, dass hier die Schauspielerin einen Widerstand entwickelt. Es wäre ja jetzt die Frage zu stellen, inwiefern eben LiteratInnen, SchriftstellerInnen, AutorInnen immer eigentlich auch gegenüber dem eigenen Text diese Widerständigkeit haben müssen, um eben auch produktiv zu sein. Ich glaube, Peter Stamm wäre hier relativ pragmatisch und würde sagen, ich bin der Text. Der Text ist das, was ich produziere, der steht da und ich stehe dahinter.
Ja, ich glaube, es hat noch eine Körperlichkeit halt im Schauspiel. Das ist diese es gibt dieses Element von, dass man einfach seinen Körper zur Verfügung stellt. Und das ist ja auch eine interessante Frage. Also inwiefern stellt man sich auch als Person zur Verfügung, als Schriftstellerin, als Schriftsteller? Also inwiefern verliert man auch etwas an Kontrolle, was man als Schauspielerin eindeutig verliert? Also das können alle Schauspielerinnen, glaube ich, bestätigen, dass damit eine Form des Kontrollverlusts einhergeht. Und diese Reibungsfläche zum Text noch konterkariert wird durch diese Blicke, die physisch im Raum präsent sind und sich da selbst nicht zu verlieren und noch irgendjemand zu bleiben, ist vielleicht eine ähnliche Frage, die sich für Schauspielerinnen und Schauspieler wie auch für Schriftstellerinnen und Schriftsteller stellt.
Na, Frau Imahimi beschreibt, ich habe jetzt gerade gesucht, aber finde die Stelle nicht auf die Schnelle, dieses Vorgehen einerseits als gehäutet werden und macht einen Verweis auf eine griechische Mythologie, wo es darum geht, dass sie eben quasi das teilweise auch fast wie eine Strafe empfindet und das Körperliche, also durch dieses Vorlesen auf der Bühne von autofiktionalen Texten, das Gefühl hat, sie wird gehäutet und völlig entblößt. Und an anderer Stelle beschreibt sie auch, dass sie gerade am Anfang von ihrer Karriere oder öfter in ihrer eigenen Biografie sich beobachtet hat, wie sie eine Rolle spielt, die iranisch-deutsche Gymnasiastin, die Vorzeige, Ausländerin oder so Sachen. Und ich glaube, das prägt ihr Schreiben sehr, dieses Performen von.
Ja, und ich glaube, das kann man ja auch problematisieren vielleicht. Also ich weiß nicht, ob es immer schon so war, aber ich finde es schon sehr auffällig, wie Schreibende, und das beschreibt zum Beispiel Daniel Killmann in seiner Poetikvorlesung sehr detailliert, sobald sie irgendwie zwei Kurzgeschichten und drei Gedichte geschrieben haben, eigentlich vor ein Mikrofon gezerrt werden und beschreiben sollen, was das jetzt soll und wie das jetzt, ja. Also es führt uns zu der Frage, wollen wir das überhaupt hören?
Das frage ich mich sehr oft bei diesen Sachen, weil ich wieso denke, es kommt mir so vor, wie wenn ein Zauberer mir zeigt, wie sein Trick funktioniert. Und danach ist es doch vielleicht einfach nicht mehr magisch, sondern wahnsinnig banal. Und ich weiß nicht, wie es euch ging beim Lesen von diesen Poetikvorlesungen. Ist man nicht irgendwie sprachloser als davor?
Ich finde es überhaupt nicht wie die Erklärung eines Tricks. Also es ist, ich sehe einfach Leute, wie sie strugglen dabei, irgendwie sich halbwegs sinnvolle Sachen abzuringen. Es fangen ja auch praktisch, also viele fangen an mit
einer Negation.
Mit dem Herunterschrauben von Erwartungen. Man kann nichts über das Schreiben sagen und es gibt keine Rezepte, es gibt keine Theorie. Man soll nicht auf die Schreibenden hören und dann kommen ja trotzdem 60 Seiten, wo sie dann das irgendwie so auslegen. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich jetzt da deshalb die Texte anders lese, weil irgendein Geheimnis entschlüsselt wurde, sondern eher, dass ich so denke, erlöst diese Armen. ja, aber vielleicht ist es vielleicht auch eine Frage an eine Germanistin, weil ich habe das Gefühl, es kommt ja also aus der Germanistik, dieses Bedürfnis, und es ist ja aus Sicht der Germanistik eigentlich eine Umkehrung.
Eine Befragung.
Weil eigentlich, man betreibt diese Wissenschaft ja eigentlich aus der lesenden Perspektive und dann fragt man mal die anderen, wie es eigentlich von der anderen Seite aussieht, oder?
Ich glaube, ja, und dass es mit einer gewissen Neugier zusammenhängt irgendwie, weil man als Literaturwissenschaftlerin immer versucht, textimmanent zu arbeiten und ja eigentlich auch versucht, die AutorInnenperson hinter dem Text so gut wie möglich wegzulassen und gleichzeitig, also kämpfe ich seit meinem Studium ja auch damit, dass das nie so richtig funktioniert, dass es immer auch so gesagt wird im ganzen Diskurs, jetzt eben nicht sofort auf die Autorin zu schließen und dann machen es trotzdem alle ständig. Und ich glaube auch dieses dann Heranholen von einer Gegenwartsautorin ins Klassenzimmer, in den Vorlesungssaal, soll da helfen, eine Brücke zu schlagen, glaube ich. Und zumindest Hilfestellung leisten. Was ich aber trotzdem interessant finde, ist, dass ihr beide, die auch selber schreibt, viel mehr von diesen Büchern gelesen habt als ich, die ja eigentlich aus der Germanistik kommen. Also das Interesse ist vielleicht gar nicht unbedingt auf Seite der Wissenschaft geordnet, sondern auch auf Seite von anderen Schreibenden. Oder wie seht ihr das?
Ja, also mir geht es genauso wie Lucien. Und da hast du natürlich schon den Punkt getroffen. Ein bisschen geht es ja darum, diesen Köchen, KöchInnen beim Kochen zuzuschauen und zu schauen, womit fängt ihr eigentlich an? Was sind eure Zutaten, die ihr da zu euren Gerichten verwendet? Und wie geht ihr da vor? Und vor allem, glaube ich, es hat ja auch so etwas ein bisschen Voyeuristisches auf der anderen Seite. Und ich glaube, es ist auch jede Poetikvorlesung eine Art masochistische Übung, weil jeder Autor, jede Autorin hier einfach performt, was für ein unglaubliches Leiden und was für einen unglaublichen Struggle eben auch immer hinter diesem Schreiben steht. Und daran zu partizipieren und mitzufühlen und auch ein bisschen, ich sage jetzt nicht Schadenfreude, aber einfach auch zu sehen, auch die anderen strugglen mit genau den gleichen Problemen wie ich, finde ich schon interessant. Peter Stamm, nur ganz kurz, gibt hier eine ganz ehrliche Antwort. Ich möchte das kurz vorlesen. Auf die Frage, weshalb er schreibe, zitiert Richard Wechsler einen amerikanischen Berufskollegen, Richard Wechsler, alter Ego von Peter Stamm, an dessen Namen er sich ebenso wenig erinnert wie ich mich, Zitat, aus Geilheit, Gier und Eitelkeit. Und das finde ich irgendwie eine unglaublich direkte, für mich ein bisschen zugespitzte Antwort. Aber hier entblößt sich auch ein Autor, Peter Stamm, in seinem tiefen Inneren mit drei Wörtern, Geilheit, Gier und Eitelkeit, und erklärt nachher auch, wie er seinem eigenen Schreiben diese drei Grundkonstellationen eben abarbeitet. Das finde ich schon interessant hier in diesem Buch von Peter Stamm.
Aber Brahimi macht auch so eine Dreiteilung. Bei ihr heißt es Festhalten, Mitteilen, Verbinden.
Noch eine Frage zu... Also gut, ich möchte nicht in diesem Restaurant essen, wo, wenn ich einen Koch frage, wie er das gekocht hat oder sie, sagt, keine Ahnung, ich habe etwas in dieser Küche rumgestanden.
Und das ist mir war passiert. Das
da,
ja. Ja. Also,
da wäre ich dann schon etwas misstrauisch, ehrlich gesagt.
Ja, und gleichzeitig habe ich trotzdem das Gefühl, dass es sich nie so richtig von der Autorin oder von dem Autor löst, was sie hier erzählen, weil es per se so eine Poetikvorlesung zu halten schon ein performativer Akt ist, das noch irgendwie so als Klammer zwischen der Schauspielerin und den Autorinnen, denen wir hier auch irgendwie besprechen, weil so dieses von innen nach außen kehren und diese Suchbewegung zu starten über das eigene Arbeiten, was ja zugleich eine große Ehre ist, wenn man danach gefragt wird und öffentlich darüber sprechen darf, glaube ich einfach, dass wir nicht vergessen müssten, dass es, ja, ich glaube, dass es eben schon bei diesen Poetikvorlesungen darum geht, gehört zu werden, vielleicht noch mehr, als wenn man im stillen Kämmerchen schreibt, ist hier das Publikum, die Studierenden, die Zuhörerinnenschaft, viel präsenter.
Ja, und auch gescheit sein wollen. Also nicht nur gehört werden, sondern ja auch, ja, also etwas, was man eben im Text auf ganz verschiedene Arten sein kann. Gescheit sein kann man halt in sowas wie einer Poetikvorlesung vielleicht auch nicht auf so viele verschiedene Arten, sondern da gibt es so eine universelle Art der Reflexionsfähigkeit, der Fähigkeit, Bezüge herzustellen zu anderen Autorinnen, Belesenheit.
Ja, oder auch Skandal, wenn ich jetzt an die Poetikvorlesung von Christian Krach denke, also wo es auch um Aufdeckung von persönlichen Traumata geht.
Das Verrückte an diesen Poetikvorlesungen ist ja eigentlich, dass hier wie ein fundamentaler Widerspruch zu finden ist. Nämlich zum einen, ihr habt das jetzt schön aufgezeigt, ich will wissen, wie in dieser Küche gekocht wird. Und auf der anderen Seite möchte ich ja, dass das Geheimnis nicht enthüllt wird. Und ich glaube, auf diesen beiden Ebenen spielen dann eben AutorInnen auch in diesen Poetikvorlesungen. Sie performen gewissermaßen die Erzählung über das eigene Schreiben, aber das Restgeheimnis behalten sie dann doch immer für sich. Und ich glaube,
es auch gar nicht. Oder überlegt sie euch jetzt mal, irgendwas können wir alle diesen Gedankenspiel ja schnell machen. Wir überlegen uns etwas, was wir richtig, richtig gut können. Weiß ich nicht, Schuhe binden oder irgendwie sowas. Und wenn wir dann ganz, ganz genau erklären müssen, warum meine Schuhschlaufe so viel schöner ist und so viel perfekter sitzt als eure, dann komme ich wahrscheinlich auch in Erzählnot, weil die Technik, die wir anwenden, ist höchstwahrscheinlich mehr oder weniger die gleiche.
Peter Stamm verwahrt sich hier in diesem Text gegen jede Art von, wie soll ich sagen, handwerklichem Lernen. Also er verwahrt sich dagegen, dass Schreiben handwerklich gelernt werden kann und polemisiert dann auch da und dort gegen diese Literaturinstitute. Und er sagt auch ganz klar, hätte ich mit 25 Jahren ein Diplom in literarischem Schreiben gehabt, wären mir wohl manche frustrierende und schmerzhafte Erfahrungen erspart geblieben. Aber, fragt er dann, hätte ich jemals ein interessantes Buch geschrieben? Dann macht er genau das auf, dass er sagt, ich brauche als Autor Peter Stamm hier sozusagen mein Restgeheimnis, das ich niemals enthüllen werde und das auch nicht teilbar ist offenbar, das hier auch nicht irgendwo in einem Handwerkskasten Eingang finden kann. Und da muss man natürlich sagen, gibt es in diesen Poetikvorlesungen wie wahrscheinlich in allen anderen auch so etwas wie einen Geniekult, der uns dann und wann dann natürlich auch sauer aufstößt.
Ich glaube, in dem Punkt bin ich nicht ganz einig mit dir, Christoph, dass es diesen Geniekult fördert, weil AutorInnen in dem Fall ja eigentlich eben von Universitäten und von ProfessorInnen und von ZuhörerInnen auf diese Bühne gezerrt werden. Es gibt ein Lechzen nach, bitte erzähl mir doch, wie du schreibst. Und sie wollen dem ja eigentlich eher gerecht werden.
Und da sind wir natürlich aber auch beim ganzen Literaturbetrieb, der natürlich hier auch auf der Basis dieser Spannung zwischen eben Explizitheit und Geheimnis changiert und die eben schon weiß, wenn wir jetzt eine Autorin zu einem zu einer Poetikvorlesung einladen. Wir werden nicht alles erfahren, aber wir schauen ihr wieder mal zu, dieser Figur, wie sie struggelt. Und da sind wir wieder bei der Performance. Oder? Also Literatur, das hast du ja vorhin gesagt, hat heute natürlich auch sehr viel mit dieser Performance zu tun, mit Performance des eigenen Schaffens und des eigenen Textes.
Also natürlich nur ab einer gewissen Bekanntheit.
Ab einer bestimmten
Also ich glaube natürlich, wenn eine gewisse Bekanntheit gegeben ist, dann fängt eben diese andere Partei, und das beschreibt Julia Riedler in ihrer Poetikvorlesung sehr schön, ihre Macht auszuspielen, also diese Kraft der Erwartung auszuspielen, wo man dann eben eigentlich seine Autonomie auch ein bisschen verliert auf der anderen Seite, glaube ich, durchaus. Oder eben lernen muss, damit umzugehen. Also das wie ein zusätzliches Instrument zu nehmen, diese Erwartung, diese Öffentlichkeit und wie man mit der umgeht, wie man sein Bild prägt oder eben nicht und so. Und ich finde, es gibt ein schönes Bild, das wir auch schon gehört haben in dem Ausschnitt, dieses Interrobang bei Julia Riedler. Also das ist eigentlich ein Fragezeichen und ein Ausrufezeichen gleich hinterher. Sieht man manchmal in so überraschten Ausrufen. So, ein Satz und dann ein Fragezeichen und ein Ausrufezeichen.
Und für sie, und wie heißt das?
Interrobang. Ich kann nichts dafür, es heißt so. Ein sogenanntes Interrobang, genau. Und das macht aus, wie Julia Riedler sagt, aus der inneren Frage eine Erwartung. Also es gibt eine Lücke bei den Lesenden, eine Lücke, eine Frage, eine Unsicherheit, ein Schmerz, eine Traurigkeit, was auch immer. Und daraus entsteht eine Erwartung, dass das, was ich mir reinziehe, sagen wir mal, ein Text, diese Lücke schließt oder vielleicht eine neue Lücke aufmacht oder so. Und gleichzeitig gibt es, wie sie es beschreibt, von ihr heraus eben genau dieselbe, dasselbe Gefühl. Also dieses, jetzt haben wir hier 1,5 Stunden im Fall eines Theaterabends und ich habe keine Ahnung, wie das jetzt vonstatten gehen soll, aber ich produziere diese Kraft, vorwärts zu gehen und es zu tun. So. Und das ist wahrscheinlich vielleicht so der Mut zum Aussetzen, den sie als Schauspielerin da an den Tag bringen muss. Und das gilt wahrscheinlich auch für Schriftstellerinnen, weil sonst können sie einfach aufhören und in der Anonymität verschwinden, oder? Das tun dann die meisten eben doch nicht, weil es irgendwie einen Antrieb gibt, sich in diesen leeren Raum vor sich irgendwie zu stürzen.
Oder es gibt auch die finanzielle Komponente, dass der Literaturbetrieb natürlich darauf aufbaut, dass so Menschen wie wir, die so ein Festival organisieren, beispielsweise Honorare zahlen. Mhm. Also die Verlage zahlen keine Honorare. Ich glaube, hier müssen wir den Markt schon auch wieder mit ins Spiel bringen, der diese Autorin auf die Bühne holt für, eigentlich letztendlich darum, auch ein bisschen wieder Geld zu machen. Hier ist es immer so eine zweischneidige Klinge zwischen Literaturbetrieb, Literaturvermarktung und Literaturvermittlung.
Kann man ja eigentlich auch übers Schreiben thematisieren. Also inwiefern das Schreiben auch einfach ein Geldverdienen ist für viele oder inwiefern sie vielleicht auch gewisse Texte gar nicht geschrieben hätten, wenn sie nicht hätten Geld verdienen müssen oder so. Kann für gewisse schon auch ein Thema sein, oder? Also es ist ja immer so eine metaphysische Überhöhung eigentlich, warum man schreibt in diesen Poetikvorlesungen. Und es geht dann seltener darum,
um Geld verdienen,
genau,
dann wieder.
Es ist auch ein Beruf,
ja,
wie wir andere auch.
Ja, es wird dann über die künstlerische Praxis geschrieben, aber eigentlich nicht konkret darüber, wie man es eigentlich schafft, mit Schreiben zu überleben oder am Leben zu bleiben und Versicherung und Wohnung und Essen einfach zu kaufen.
Genau, jetzt haben wir ja über die Perspektive der Schreibenden gesprochen. Es gibt ja eine ganze Wissenschaft, die sich mit der Perspektive der Lesenden auseinandersetzt und sich fragt, was eigentlich poetische Texte sind. Und darüber können wir vielleicht heute nicht mehr sprechen, was für uns ein poetisch funktionierender Text ausmacht, als Leserinnen, die wir ja auch sind hier.
Ja, was bedeutet nämlich poetisch? Ich finde das schon eine wichtige und sehr interessante Frage.
Und was ist ein poetisch funktionierender Text, also der eben diese, mit dem schönen Wort ausgedrückt, Poetizität in sich trägt, also der uns auf irgendeine Art und Weise anspricht, uns berührt und wir fragen uns dann, wie ist das passiert eigentlich?
Beim nächsten Buch, das wir lesen werden und hier vorstellen werden, bin ich zumindest jetzt schon der Meinung, dass darin eine Antwort auf diese Frage steckt. Ich ich weiß noch nicht, ob wir sie beantworten werden, aber ich finde es ein sehr, sehr poetisches Buch. Was lesen wir nächstes Mal, Lucia?
Wir wollen uns wieder einem Roman widmen. Und zwar sprechen wir über Meli Kiaks Buch »Herr Kiak dachte, jetzt fängt der schöne Teil des Lebens an«. So lange ist der Titel, erschienen im Hansa Verlag.
Das war 173, der Literaturpodcast, Episode 46.
173, der Literaturpodcast, ist zu hören überall dort, wo ihr eure Podcasts hört.
Auf Apple Podcasts,
auf Spotify und so weiter.
Auf Podcast Lab.
Und auf buchbasel.ch.
Und auf unserer eigenen Webseite 173.ch.
Wenn ihr Anregungen habt, Fragen, Ideen, dann schreibt uns an mail@173.ch.